Herzlich willkommen zu Young Stars Feinde Podcast Episode 63 von Tag 2 der Republika. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, ich habe gedacht, gestern war die Soundqualität also durchmischt und deswegen kann ich es einfach mal riskieren und setze mich einfach dahin, wo zwar grundsätzlich auch ein gewisser Hall da ist, aber eben auch die atmosphärischen Nebengeräusche. Denn wenn ich schon auf der Republika bin und von der Republika erzähle, dann finde ich, sollte man die Republika auch noch ein bisschen mehr hören als nur im Hintergrund von ein paar Interviews. Ja, mein Tag heute begann um 10 mit einem Vortrag des ESA-Teams, die für die Rosetta-Mission zuständig waren, unter dem großartigen Titel Rosetta 1, Kardashian 0, How We Almost Broke the Internet. Da haben sie erzählt davon, wie sie an diese Rosetta-Mission rangegangen sind, was sie für Probleme hatten und wie sie es vor allem Social-Media-mäßig abgedeckt haben. Also sowohl die Rosetta-Sonde als auch dieser Lander, der schließlich auf dem Kometen aufgesetzt ist, hatten eigene Twitter-Accounts, beziehungsweise haben sie immer noch, werden halt nur nicht mehr so genau bespielt. Und die haben sich dann ja immer wieder mal so ein bisschen unterhalten und also dass zum Beispiel der Lander Rosetta gefragt hat, sind wir bald da? Und solche Geschichten, um das einfach so ein bisschen zu vermenschlichen, um so ein bisschen auch ein bisschen Liebe reinzutragen oder irgendwie was. Und da haben sich tatsächlich Fans gefunden, die jetzt schon fragen, sag mal, wollt ihr nicht den Lander langsam mal wieder aufwecken oder geht's dem eigentlich noch gut oder irgend so eine Geschichte. Und die haben mit so einer Begeisterung davon erzählt, also sowohl die beiden Frauen aus dem Social-Media-Team als auch die beiden Ingenieure, Techniker, die wirklich auch direkt mit der Mission zu tun hatten. Da war so ein Leuchten in den Augen, wenn die davon gesprochen haben, was sie erreicht haben, wie das geklappt hat und wie aufregend das alles war. Also es ist zum Beispiel der Missionsleiter war es, glaube ich, dann gesagt hat, naja, also natürlich hatten wir Live-Kameras in Darmstadt im Kontrollzentrum und die Mikros waren auch die ganze Zeit offen und wer ein bisschen meine Muttersprache, nämlich Italienisch, versteht, der weiß auch, dass die Mikrofone gelegentlich ein bisschen zu offen waren, denn das war natürlich alles sehr spannend. So, ja, man kriegt halt irgendwie so einen Datenstrom offenbar von diesem Lander und weitergeleitet über das Relais der Sonde, der Rosetta-Sonde. Und da muss man halt erstmal eine Zeit lang diese Daten analysieren, bis man dann interpretieren kann, was ist da jetzt gerade passiert, weil die Vorgänge an sich wohl relativ automatisch abgelaufen sind. Und das war alles sehr aufregend. Und gerade als dieser Fehler passiert ist, dass die Halteharpunen nicht gezündet haben, da waren sie wohl alle sehr angespannt und sehr aufgeregt. Und ich fand das wahnsinnig inspirierend, wie begeistert die von dieser Mission waren und wie lebendig die davon auch erzählt haben. Und die hatten halt einen wahnsinnigen durchschlagenden Social-Media-Erfolg. Aber 4,4 Milliarden Page-Impressions bei den Twitter-Geschichten und irgendwie 1,5 Millionen Zuschauer im Livestream. Und sie haben das wohl dann auch noch nachgemessen mit dieser ganzen Twitter-Analytics-Geschichte. Und am gleichen Tag, als Rosetta und der Lander ihre Mission sozusagen abgeschlossen haben, kam Kim Kardashian mit ihrem Halbnacktfoto, mit ihrem Riesenhintern, dem Eingeölten. Und Rosetta und der Lander, die hatten jedenfalls mehr Impact einfach bei Twitter. Da waren die Zugriffszahlen tatsächlich deutlich höher. Das konnte man auch an einer Statistik sehen. Ja, danach habe ich mich dann tatsächlich so ein bisschen verpieselt. Ich war nämlich verabredet mit einer Twitter-Freundin, Alice B., mit der treffe ich mich immer irgendwie jedes Jahr zur Republika immer außerhalb, auf einen Kaffee oder irgendwas, dass wir ein bisschen schnacken können. Und das war wieder wahnsinnig nett. Wir sind irgendwo in Schöneberg gewesen, in einem Café, und haben uns über allen möglichen Unsinn unterhalten. Und das tut auch mal ganz gut, so ein bisschen einen Schritt rauszumachen aus diesem ganzen Republika-Internet-Nerdtum, das sich hier so abspielt, dieser ganze Wahnsinn. Das hat eine Weile gedauert. Ich war dann erst so kurz nach 12 oder 12:30 oder so wieder da, habe also ein bisschen von dem verpasst, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte an Sessions. Das war aber alles, naja, eher so Kann-Themen-Geschichten. Da war es mir dann doch wichtiger, also ist es mir sowieso. Also ich möchte eigentlich lieber mich nett mit Leuten unterhalten, als dass ich in irgendeiner potenziell langweiligen Veranstaltung sitze. Und dann ja, gab es erstmal irgendwie was zu essen. Gulaschsuppe war nicht so empfehlenswert, kann ich eher von abraten. Und dann war meine nächste Session, wie privat ist zu privat die tägliche Entscheidung eines Familienbloggers, wo also vier Bloggerinnen sich darüber ausgetauscht haben, ob das nun okay ist, Fotos von seinen Kindern im Internet zu veröffentlichen oder nicht. Und ja, es gibt keine pauschale Antwort, zumindest haben sie keine gefunden, denn die einen sagen, naja, ich zeige meine Kinder ja auch in der Öffentlichkeit, also ich stülp ja keine Decke drüber, wenn ich mit meinen Kindern auf der Straße unterwegs bin. Und wer garantiert mir denn, dass meine Kinder da nicht fotografiert werden und irgendwie im Internet auftauchen? Dann kann ich auch selber das so ein bisschen steuern, beziehungsweise die Fotos, die ich von meinen Kindern im Internet selber publiziere, da steuere ich halt die Situation und kann eben auch sagen, okay, entweder sind sie erkennbar oder nicht, oder ich kann auch mit meinen Kindern drüber sprechen. Und dann gibt's natürlich die anderen, die sagen, ja, boah, ich möchte eigentlich schon irgendwie sicherstellen, dass meine Kinder nicht irgendwie davon peinlich berührt sind. Das heißt, wenn, dann ist mein Kind nicht erkennbar auf den Fotos. Also, dass halt mal eine Hand zu sehen ist oder ein Fuß oder bestenfalls ein Hinterkopf. Für beides gibt es, wie ich finde, relativ gute Argumente. Ich finde aber auch, naja, also ich habe da eigentlich keine so dedizierte Meinung zu. Ich weiß gar nicht, wie ich es machen würde. Ich glaube, ich würde es einfach komplett vermeiden. Andererseits finde ich dann auch wieder, kommt möglicherweise, also das ist ja so der Vorwurf, ne? Was sagen deine Kinder, wenn sie 15 sind und diese ganzen Bilder von sich im Internet finden, zu denen sie nie zugestimmt haben und ob sie das nicht vielleicht scheiße finden? Aber ich finde auch das andere Argument relativ schlüssig, wonach Kinder ja auch sagen könnten, hey, Moment mal, du bist die ganze Zeit im Internet und machst Selfies und sonst wie was von dir, warum tauche ich denn da nie auf? Ich bin doch eigentlich, sollte doch eigentlich auch Teil deines Lebens sein. Das ist auch irgendwie ein Aspekt, den man berücksichtigen können sollte. Ich weiß es nicht, wie ich es machen würde. Muss ich auch nochmal drüber nachdenken. Und ehrlich gesagt hat mir die Session dabei nicht wirklich geholfen, zu einer Entscheidung zu kommen. Also Frau Elise hat das getwittert, das fand ich sehr passend, als sie schrieb, ich würde gerne mehr Antworten als Fragen hören. Aber wie gesagt, es gibt eben kein Patentrezept, da muss jeder selber gucken und man muss vielleicht auch einfach dann darauf lauschen, was seine Kinder so machen. Das hat Patricia Camerata, die unter das NUF twittert, zum Beispiel gesagt, dass eines ihrer Kinder damit überhaupt kein Problem hat und ein anderes Kind manchmal explizit darauf hinweist. So, wenn sie jetzt zum Beispiel irgendwie so ein tolles Lego-Bauwerk geschenkt bekommt, dann sagt das Kind aber jetzt bitte nicht fotografieren und ins Internet stellen. Das finde ich ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Man muss sich selber damit wohlfühlen und man muss auch darauf hören, was seine Kinder davon halten. Ja, danach ging es dann direkt zu meinem ersten Interview des Tages. Ich habe mich noch kurz mit Mr. Trashpack getroffen. Das ist einer der wenigen YouTube-Kanäle, die ich abonniert habe. Und er macht so eine, ja, wie soll ich es nennen? Also so YouTuber-Nachrichten, also so Nachrichten aus der Szene. Wie entwickelt sich das gerade? Was haben manche YouTuber gerade für ein Projekt? Oder was für Bewegungen gibt es in der Szene? Und darüber habe ich mit ihm gesprochen.
Ganz genau, hallo.
Alias Mr. Trashpack.
So sieht's aus, ja.
Das ist einer der wenigen YouTube-Kanäle, die ich abonniert habe. Wie viele Abonnenten? Also
hast du? Ich glaube, ich habe 600 Kanäle abonniert. Und dann folge ich nochmal genauso viel, wenn nicht sogar mehr, auf Instagram und auf Twitter auch nochmal ein paar hundert.
Okay, also das ist ein ganz anderer Schnack. Ja. Und du machst in deinem Kanal so ein bisschen so eine Art Szenen-Nachrichten. So, was passiert bei den anderen YouTubern? Und hast damit ja auch einen nicht unerheblichen Erfolg, das kann man glaube ich auch sagen. Ja. Was ist das Geheimnis? Also was soll YouTube eigentlich?
Was soll dieses YouTube? YouTube ist momentan ein Jugendphänomen. So, das Problem dabei ist, eigentlich, ich will nicht, dass es nur ein Jugendphänomen bleibt, sondern ich möchte auch, dass Leute über 18 Jahren daran Spaß haben und es verstehen und es auch für sich nutzen lernen und es nutzen können. Ganz klar ist es wie damals, Giga lief ja damals, ne? Das ist ähnlich, finde ich. Das war alles ziemlich dem freigesprochen, die Leute waren ziemlich echt und die Inhalte waren einfach auf junge Leute zugeschnitten. Genau das gleiche ist jetzt auf YouTube. Es gibt halt nicht mehr, wie bei mir damals im Fernsehen, irgendwie, du hast den ganzen Tag Animes geguckt, jetzt ist es halt, ich gucke den ganzen Tag Bibi's Beauty Palace, Dagi Bee und gucke mir die schlechten Lieder von, oder höre sie mir an, von Lined. So, das ist halt eine Jugendszene, die sich entwickelt hat, wo junge Leute einfach ihr Medium gefunden haben, wo sie sich ausleben können. YouTube kann mehr. Da ist die Sache, es kann mehr.
Ja.
Es macht aber nicht unbedingt viel mehr. Es ist tatsächlich schwer, ein älteres Publikum zu erreichen, was einfach ganz klar mit den Inhalten zu tun hat.
Weil sich vielleicht Ältere nicht dafür interessieren, welchen Lippenstift man jetzt gekauft hat und dass man den unscharf in die Kamera hält.
Ganz genau. Ja. Oder auch irgendwie Challenges, glaube ich, für über 18-Jährige schon lange out in etwa. Ja. Ne? Also es sind aber die Inhalte, die auf ein sehr, sehr junges Publikum abgeschnitten sind, leider. Ne?
Aber siehst du da irgendwie einen Trend? Geht das irgendwie davon weg oder stehst du alleine da?
Das ist eine super gute Frage. Man weiß nicht, wie entwickelt sich YouTube. Momentan ist es, glaube ich, so, wenn Facebook von heute auf morgen das Partnerprogramm starten würde, hätte YouTube ein ziemliches Problem, tatsächlich. Ne? Denn Facebook hat ebenfalls eine krasse Macht, auch was Videos angeht mittlerweile. Und die optimieren da auch ohne Ende. Und die haben halt auch Mama und Papa, ne? Und nicht nur die Tochter und den Sohn. Das ist halt der Vorteil, den sie haben.
Aber wollen da Tochter und Sohn überhaupt dann sein, wenn Mama und Papa auch da sind?
Das ist die Frage. Ne? Gucken die Kinder auch Fernsehen? Ja. Ne? Und es ist ja im Prinzip erstmal nur ein Medium. Und es gibt die Möglichkeit, dass sie alles so auch konsumieren. Das Schöne finde ich, wenn sich YouTube dahin entwickelt, dass jeder es nutzen kann als Medium, dass jeder seine Inhalte da findet. Ja? Das könnte Facebook, bin ich mir ziemlich sicher, weil halt alle da angemeldet sind und die einfach viel, viel mehr Content bieten können. Halt nicht nur Video, sondern auch Text. Sondern ja. Das ist schon was Besonderes. Da kann man nochmal ganz anders selektieren auf jeden Fall.
Jetzt ist es natürlich so, also ich mache ja nun Audio, klar. Mhm. Und das hat den Vorteil, ich kann halt zeitunabhängig, ortsunabhängig und letztlich ja auch themenunabhängig entscheiden, wann ich ein Medium konsumiere. YouTube kann ich nur vor einem Endgerät, da muss ich meine gesamte Aufmerksamkeit drauf richten. Jetzt ist die Frage, die ich dir stellen möchte, wenn Audio doch so unfassbar viel geiler ist, warum rennen alle zu YouTube? Warum wollen alle Video sehen?
Ich glaube, das große Problem ist, dass viele gar nicht finden, dass Audio viel geiler ist. Ne? Audio ist, ich habe ja auch Podcasts gemacht, ich bin auch damit groß geworden, so in etwa. Aber Video an sich ist schon sehr geil. Noch ein Bild dazu zu haben, finde ich sehr schön. Ich höre mir auch super gerne Hörspiele an, aber einen Film gucke ich dann noch lieber. Ne? Ja, also Video insgesamt ist einfach ein super interessantes Thema. Auch die Leute sind lesefaul geworden, wenn sie die Möglichkeit haben, was zu lesen oder ein Video zu einem Thema zu gucken, dann wählen sie das Video.
Ja. Jetzt könnte natürlich andererseits, einfach mal ganz für doof gesagt, in dem Format, das du machst, das würde ja auch ohne Bild funktionieren.
Stimmt, das machen auch viele. Die machen das Video an, hören mir zu und die Bilder lassen sie nebenbei laufen, gucken vielleicht mal rauf. Gibt es auf jeden Fall. Andererseits gibt es auch die, denen das ganz wichtig ist, dass ich sehr, sehr viele Schnittbilder zeige, dass ich denen auch vorstelle, was ich sage. Ja. Das ist beides möglich, auf jeden Fall. Ich gucke mir persönlich auch viele Inhalte an auf YouTube,
beziehungsweise
höre sie mir an, wo das Video einfach läuft und ich höre zu und mache währenddessen was ganz anderes. Finde ich aber auch ganz angenehm, wenn man das auch mal machen kann. Das ist natürlich, wenn ich irgendwie ein krass professionell produziertes Video sehen will, dann schenke ich dem meine ganze Aufmerksamkeit. Wenn ich aber irgendwie informiert werden möchte, dann höre ich zu und informiere mich weitergehend noch, während ich irgendwie auf irgendeiner Webseite bin. Ne, ja. Und lese dazu noch was oder öffne mir die zum Beispiel.
Ja. Also das heißt, du lässt dich sozusagen von zwei Sinnen berieseln.
Genau.
Ja, okay. Ja. Das hätte ich zum Beispiel überhaupt nicht erwartet, dass es Leute gibt, die das machen. Das kenne ich nur von Audio. Okay. Ja. Und normal, für mich geht es halt Video, okay, alles klar, Fernseher an oder Video an und dann auch bitte schön drauf gucken. Ja, klar. Cool, ich sag vielen Dank.
Sehr gerne, sehr gerne.
Und wünsche noch weiter viel Erfolg. Was hast du noch vor auf der Republika?
Heute Abend wird der U-Turn, wenn die U-Turn Awards vergeben, da kriegen aufstehende Videokünstler Geld, Geldpreise, womit sie denn ihre Projekte finanzieren können, die sie vorher gepitcht haben für diesen Wettbewerb. Genau, okay. Da gucke ich mir das Ganze an, wer da Geld bekommt und freue mich über die Gewinner.
Ja, bist du auch dabei?
Leider nicht. Ich hätte auch gern Geld, aber ich krieg's nicht.
Kein gutes Projekt gepitcht? Oder?
Habe ich leider nicht. Ich habe es verpeilt.
Verdammt. Na gut, ja. Mehr Glück beim nächsten Mal.
Alles klar, danke schön.
Bei YouTube heißt er Mr. Trashpack. Ich werde natürlich seinen Kanal verlinken, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Ja, ich kann es nur empfehlen. Denn wenn man so ein bisschen verstehen will, was bei YouTube gerade passiert, dann ist das, glaube ich, erstmal ein ganz guter Einstieg, eine ganz gute Quelle. Und dann muss man einfach sehen, wie man von da aus dann weiterkommt. Und vielleicht hat man ja dann auch irgendwann 600 Kanäle im Abo, so wie er das tut. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also, dann musste ich mich ein bisschen beeilen, um rechtzeitig noch zu Stage 1 zu kommen. Denn da war das, was ich im Nachhinein auch gerne als den Headliner bezeichnen möchte. Alexander Gerst, der 6 Monate auf der ISS war und von dort immer fleißig getwittert hat und Fotos gepostet hat und kurze Videos geschickt hat aus dem All, der hat eine Stunde lang einfach ganz fantastisch erzählt, wie der Arbeitsalltag auf der ISS aussieht. Mit super Anekdoten, mit also einem sehr angenehmen, hintergründigen Humor, der einfach so voll auf den Punkt getroffen hat und eben auch mit einer sehr coolen Botschaft, nämlich er sagt, wenn man erstmal im All ist und von außen auf die Erde guckt, dann fällt einem erstmal auf, wie zerbrechlich das alles ist, wie dünn unsere Atmosphäre eigentlich ist und was wir mit der Erde für einen Scheiß anstellen. Das fand ich ziemlich cool. Danach gab es dann eine Fragerunde, die auch wo es auch eine große Priorität darauf gab, die Kinder und Jugendlichen zu Wort kommen zu lassen, für die extra in den ersten Reihen ein paar Stühle reserviert waren. Und er hat das, also gerade mit denen ist er wirklich super gut umgegangen, so ein bisschen vielleicht die amerikanische Schule genossen, weil er immer sagte, ja, und du kannst das auch eines Tages machen, du kannst es schaffen, wenn du einen Traum hast und willst auch Wissenschaftler werden, ich bin überzeugt, dass du das kannst. Das fand ich einfach süß von ihm, da die Kinder so gleich zu bestärken und gar nicht auch ausdrücklich zu sagen, so wenn ein Mädchen eine Frage gestellt hat, hey, super, dass du diese Frage stellst, die ist wirklich gut, da habe ich mir auch schon ganz viele Gedanken drüber gemacht und ich glaube, es ist so und so. Und also war ein Mädchen, die hat irgendwie gefragt, ob das schon mit schwarzen Löchern zu tun hatte. Er hat gesagt, das ist so ein bisschen gefährlich, da kann man nicht so nah ran. Aber wenn du auch irgendwann Wissenschaftlerin bist und ich glaube, dass du das echt kannst und wir brauchen Wissenschaftlerinnen, dann kannst du vielleicht mit einem coolen Teleskop das aus sicherer Entfernung beobachten und uns alle ein bisschen schlauer machen. Also da leuchten Kinderaugen, fand ich total geil, hat er sehr, sehr großartig gemacht. Und ich empfehle wirklich jedem dringend, sich diesen Vortrag dann online nochmal anzugucken. Dann war noch wieder Zeit, also ich habe dann so ein bisschen, mich ein bisschen treiben lassen, war noch ein bisschen auf dem Hof der Republika und da standen also diese drei Büsten rum von berühmten Leuten, von Kai Diekmann, von Sascha Lobo und von Alice Schwarzer. Sah aus wie Gips und das war irgendwie alles ein bisschen komisch und ich habe mich mit Christian unterhalten, von der Agentur, die aufgestellt haben, nämlich von der Agentur Fischer-Appelt, was das eigentlich sollte.
Also die Büsten weinen bei bestimmten Hashtags, also zum Beispiel Sascha bei NSA oder Alice bei Pornografie oder Kai Diekmann bei Qualitätsjournalismus. Und die Idee dahinter ist eigentlich, dass wir so ein bisschen mehr uns Gedanken machen wollen über diese Empörungsgesellschaft, weil immer mehr Themen werden immer in so kurzen Wellen durchs Netz getrieben, aber es gibt eigentlich keine nachhaltige Auseinandersetzung mehr mit den Themen, sondern es wird nur noch schnell auf irgendwas aufgesprungen und dann ist das Thema wieder weg. Und das ist sozusagen der Hintergrund zu der Aktion.
Jetzt habt ihr hier zwei Tage mit diesen drei Kollegen zugebracht. Wie waren denn die Reaktionen darauf?
Also das Interessante war, dass eigentlich alle diese Einschätzungen geteilt haben. Also dass so eine Empörungskultur eben Themen teilweise behindern kann und auch teilweise nicht richtig voranbringt. Natürlich haben manche auch gefragt, ist denn Empörung grundsätzlich schlecht, was wir mit der Installation auch nicht beantworten. Aber was halt funktioniert hat, ist genau das, was wir eben zeigen wollten. Lass uns mal wieder miteinander reden, lass uns ins Gespräch kommen. Und das ist ja auch das Ziel der Republika. Und deswegen hast du diese Installation hier ganz gut hin, denke ich.
Was war das, also wie habt ihr das gemacht? Du hast mir vorhin schon erzählt, die Köpfe sind aus dem 3D-Drucker. Und dann sind sie innen hohl oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, die sind innen hohl, haben so Schläuche, worüber die Tränen in die Augen gepumpt werden. Die Schläuche sind an eine kleine Benzinpumpe aus dem Modellbau angeschlossen. Das ist mit einem Raspberry Pi Board verbunden. Das greift auf Twitter API die Hashtags live ab. Das heißt, wir können immer gucken, wann welches Hashtag kommt. Und das gibt dann einen Befehl an die Pumpe, jetzt einschalten für eine Sekunde. Das Wasser kommt und die Tränen laufen. Das ist alles.
Okay. Wie seid ihr drauf gekommen, das genau so zu realisieren? Also was war die Grundintention hinter der Installation, hast du eben schon erzählt, aber wie war der Prozess dahin?
Ja, der Prozess war einfach ein Brainstorming. Wir haben mit Bernhard Fischer-Appelt, unserem Gründer, saßen wir zusammen und wollten uns eigentlich Ideen für Internet of Things überlegen, für unsere Kunden, und sind irgendwann hier gelandet. Der Initialimpuls kam von einem Kollegen von mir, Frederik, der hat gesagt, also wir haben erstmal überlegt, lass uns mal eine andere Richtung machen. Lass uns mal nicht im echten Leben passiert was und das koppelt aufs Internet zurück, sondern das Internet macht was und es passiert im echten Leben was. Diese Richtung fanden wir interessant. Und dann hat er sowas gesagt wie, immer wenn die EU ein neues Gesetz verabschiedet, fällt ein Hammer aufs Grundgesetz sozusagen. Ja, so von dieser Idee sind wir so ins Laufen gekommen und haben dann irgendwie diese Geschichte entwickelt.
Ja, vielen Dank. Und ja, noch einen schönen Abend mit euren Hohlköpfen. Und während ihr euch das Interview angehört habt, ganz gemütlich, habe ich die Zeit genutzt und mich nochmal in einen weiteren Vortrag gesetzt, nämlich die Produktrezensionslesung, wo zwei Mädels, deren Namen ich leider gerade vergessen habe, Amazon-Rezensionen vorgelesen haben. Das hatte ich mir schon sehr lange vorgenommen, also schon relativ früh auch bekannt gegeben, dass ich da hingehen würde. Bekannt gegeben allein schon. Weil das ja irgendwie so ein bisschen mein Ding ist, habe ich ja auch eine Zeit lang gemacht, mit wütender Stimme vorgetragene Amazon-Rezensionen. Vielleicht ist das so ein Ding für die nächste Republika, denn das kam hier ziemlich gut an, der Saal war ziemlich voll. Und ich habe auch tatsächlich mal kurz das Aufnahmegerät eingeschaltet, denn na, es gibt hier so vier Bühnen, die wo sich jeweils zwei einen Raum teilen. Das heißt, man hat also immer dieses Spannungsfeld zwischen dem, was auf der jeweils anderen Bühne passiert. Und das haben sie akustisch ganz hervorragend gelöst, wie ich finde, nämlich nach dem Silent Disco Prinzip. Jeder Zuhörer bekommt einen Kopfhörer und das, was in die Mikrofone gesprochen wird, ist eben nur in den Kopfhörern zu hören. Und dementsprechend, wenn man in so einen Raum reinkommt, dann hört sich das so an. Das ist dann auch schon gleich mein Republika-Sound des Tages sozusagen. Das ist einfach etwas, das mich hier sehr fasziniert, das ich ziemlich cool finde. Ist natürlich scheiße so im Blick auf das Thema Barrierefreiheit, denn naja, da können halt nur Leute teilnehmen, die auch hören können. Ich weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz derer ist, die die taub oder schwerhörig sind und an der Republika teilnehmen. Es scheint eine ganze Menge zu sein, denn es gibt in diesem Jahr einen eigenen Workshop für Gebärdensprache. Also der Bedarf ist grundsätzlich da und dann ist das natürlich ein bisschen kontraproduktiv, aber so hat man eben das Bestmögliche aus dem Platzangebot hier in der Station gemacht und diese Sessions machen tatsächlich einen gewissen Spaß. Wie das immer so ist, wenn man denkt, man hätte jetzt den Tag einigermaßen zusammengefasst, dann kommt dann doch immer noch eine überraschende, spontane Session dazwischen. Und zwar war ich jetzt als letzte, wirklich allerletzte Session des Tages dann zum Schluss noch bei den Jungs und Mädels vom Technik-Tagebuch. Das ist ein Tumblr-Blog, bei dem mittlerweile offenbar so um die 150 Leute mitschreiben und über antiquierte Technik, die früher mal der heiße Scheiß waren, sich auslassen und da was zu schreiben, wie man es früher benutzt hat und so weiter. Erinnert ihr euch noch an Poken oder Minidiscs? So ein Kram kam da auf die Bühne. Oder auch wir haben Tränen gelacht beispielsweise über einen elektrischen Bleistiftanspitzer, der ein wahres Höllengerät war und ist, mit einem infernalischen Lärm die Bleistifte angespitzt hat. Das war wirklich sehr, sehr großartig. Zum Glück gibt es auch von dieser Session, soweit ich weiß, eine Aufzeichnung. Und sobald die online ist, werde ich das in den Shownotes zur Not nachtragen, weil es einfach so großartig war und so einen Heidenspaß gemacht hat. Wir haben wirklich uns sehr darüber gefreut und ich kann nur empfehlen, dass sich jeder diesen Podcast, dieses Blog mal durchliest. Ja, damit bin ich für heute gewissermaßen am Ende. Mir fällt nichts mehr ein, was ich jetzt noch groß erzählen müsste. Und bevor ich jetzt die Episode veröffentliche, werde ich mich noch auf einer Abendveranstaltung, auf einer Party blicken lassen. Ich weiß noch nicht ganz genau, auf welcher. Und je nachdem, mal gucken, wenn sich das lohnt, dann werde ich davon morgen einfach erzählen, aber möglicherweise auch nicht. Insofern vielen Dank fürs Zuhören, bis morgen und tschüss.